Liebe Gemeinde, liebe Freunde der Gemeinde, ich möchte euch bitten, heute in 2 Wochen wieder so zahlreich da zu sein. Warum? Weil Elli und weil Daniel verabschiedet werden. Also tragt euch diesen Termin ein. Wir wollen Elli und Daniel wirklich einen würdevollen, tollen Gottesdienst hier mit ihnen zusammen feiern, wollen Gott danken für das, was sie getan haben, wollen sie senden auch in ihre neue Aufgabe, wie sie werden nach Bayern gehen. Und werden dort in der Gemeinde in Augsburg weiter Jugendarbeit machen. Und wir müssen euch leider dann ziehen lassen. Und ihr liebe Gemeinde, bitte seid mit dabei. Dann habe ich noch gerade gehört, dass eine große Delegation aus der FCG Lehr hier ist. Dann möchte ich euch ganz herzlich hier willkommen heißen. Ich seid ihr da hinten in der Ecke? Lehr! Schön, dass ihr da seid. Ostfriesland und Bayern, das ist ja der Nabel der Welt. Also irgendwo, das passt doch, okay. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir uns hier in Freiheit und in Frieden treffen können, in diesem Land. Ich danke dir dafür, dass wir unseren Glauben frei leben dürfen. Und wir denken ganz besonders an die Menschen, die heute um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Jesus, so viele Geschwister, die leiden. Und du hast gesagt in deinem Wort, Gott, dass ja, da wo einer leidet, da leidet der ganze Leib mit. Und Gott, wir wollen an diese Menschen denken, Herr, die unsagbares Leid im Moment durchmachen. Und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, wenn du uns persönlich gebrauchen möchtest, wenn du unsere Finanzen gebrauchen möchtest oder wenn du uns senden möchtest, in irgendeiner Form diesen Menschen zu dienen. Ich bete, Jesus, dass du jetzt dein Wort segnest und dass du mir Gnade zum Predigen gibst und den anderen Gnade zum Hören. Amen. So, wir sind in einer Predigtreihe, unsere inneren Antreiber. Das sind ja so verinnerlichte Lebensregeln, habe ich ja schon mal so ein bisschen vorgestellt. Gedanken, die uns manchmal so im Leben und im Alltag prägen. Ich habe ein tolles Zitat gelesen. Da hat jemand gesagt, wo wir im Leben stehen, das ist zu 10% das Resultat der Lebensereignisse. Und zu 90% das Ergebnis davon, wie wir darauf reagiert haben. 10% Vergangenheit und 90% was ist in deinem Kopf passiert? Wie hast du darauf reagiert? Wie hast du dich dazu eingestellt? Das hat mal jemand gesagt. Und ich würde es nur noch ergänzen, sag mir, wie du denkst und ich sage dir, wie es dir geht. Und bei diesen inneren Antreibern ist es ja manchmal so, dass die sich so verinnerlicht haben, dass uns das gar nicht mehr bewusst ist. Was sind innere Antreiber? Innere Antreiber sind in der Psychologie, besonders in der Transaktionsanalyse, sind die beschrieben worden. Das sind so Kernsätze, die, ja, wo man manchmal das Gefühl hat, da sitzt so ein kleiner Mann im Kopf und sagt dir die ganze Zeit, mach mal das. Zum Beispiel, streng dich an, sei perfekt, beeil dich, mach es allen Leuten recht. Das sind so innere Antreiber. Und wir sind ja als Gemeinde im Moment unterwegs und möchten verschiedene Punkte anschauen, unter anderem, wie wir unser Denken unter die Herrschaft Gottes unterordnen können. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, dass das Reich Gottes nahe ist. Und das bedeutet, dass Jesus der Herr ist. Jesus hat das Sagen im Leben eines Menschen, der gesagt hat, ich lebe im Reich Gottes. Und das hat auch etwas mit unserem Denken zu tun. Und da wollen wir auch einen Fokus in dieser Predigtreihe draufsetzen. Christsein bedeutet ja, ich habe ein neues Selbstbewusstsein. Ich habe einen neuen Blick bekommen für mein Leben. Wenn man sich diesen Zachäus anschaut, der Jesus begegnet ist, ein Zöllner, der wirklich alle Leute nach Strich und Faden verarscht hat, denen das Geld aus der Tasche gezogen hat, nach der Begegnung mit Jesus geht er hin und verteilt das Geld wieder. Da muss doch was passiert sein in diesem Menschen. Der gesagt, ich brauche mein Geld nicht mehr, ich habe Jesus kennengelernt. Mein Denken, mein Tun, mein Wollen werde ich unter ihn ordnen. Das, was er will, das will ich jetzt auch tun. Oder ein Saulus. Saulus stand dabei, wie sie den ersten Märtyrer gesteinigt haben. Er war ein Eiferer für Gott. Und dann ist er Jesus begegnet. Und ist nachher selber jemand gewesen, der für seinen Glauben einiges in Kauf genommen hat. Also ich möchte sagen, gib einen Menschen niemals auf. Wenn ein Mensch eine Begegnung mit Jesus hatte, wenn sein Denken, sein Wollen, seine Gefühle, wenn das mit Christus in Berührung kommt, dann kann jeder Mensch sich ändern. Lass uns keinen einzigen Menschen aufgeben. So hoffnungslos er auch sein mag in deinen Augen. In den Augen Gottes gibt es Hoffnung für jeden Menschen. Das ist der Grund, warum wir uns jedem Menschen zuwenden wollen. Ich habe mal hier eine Folie mitgebracht. Wenn es um die Frage danach geht, wer ist denn der Herr im Leben? Dieser Kreis bedeutet unser Leben gewissermaßen. Und dieses Kreuz ist hier bei diesem ersten Leben außen vor. Das Kreuz symbolisiert Christus, der außerhalb des Lebens steht. Ein Mensch, der mit Gott nichts zu tun hat. Das Ego regiert, sitzt auf dem Thron des Lebens. Da, das Ego. Und ein Mensch, der Christus in sein Leben eingeladen hat, der gesagt hat, Christus, du bist der Herr. Der hat gesagt, Christus darf auf dem Thron meines Lebens sitzen. Und die Dinge meines Lebens, die Lebensbereiche, die hier unterschiedlich groß sind, ordnen sich um diesen König herum. Christus ist der Herr in meinem Leben. Alles, was sich auf ihn hin ausrichtet. Und das bedeutet nicht automatisch, wenn ich Christ geworden bin, dass Jesus immer hier sitzt. Es kann auch sein, dass mein Ego sich trotzdem mal wieder auf den Thron setzt und mein Denken nicht unter der Herrschaft Gottes ist. Trotzdem bin ich Christ. Und deswegen beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen inneren Antreibern. Das, was uns innerlich antreibt, was uns in Bewegung hält und was uns manchmal kaputt machen kann. Und deswegen wollen wir uns das bewusst machen und wollen uns damit beschäftigen. Heute mit dem inneren Antreiber, streng dich an. Streng dich an. Das sind die Menschen, die ackern bis zur Erschöpfung. Die kennen ihre eigenen Grenzen überhaupt nicht, gehen permanent drüber hinweg und beuten sich selber aus. Und das erwarten sie manchmal auch von anderen. Jedes Mittel ist ihnen recht, um ein Ergebnis zu erreichen. Das sind Menschen, die es oft ziemlich weit gebracht haben. Manchmal aus ganz einfachen Verhältnissen haben sie sich hochgearbeitet. Dann habe ich eine tolle Folie gefunden. Trotz aller Anstrengung ist dieser Antreiber wie ein Schwein, das da hinten drauf ist und sagt, los, streng dich noch mal ein bisschen mehr an. Streng dich noch mal ein bisschen mehr an, das war noch nicht genug. Du hast schon alles Mögliche erreicht, aber du siehst das, was du alles noch nicht geschafft hast. Der Nachbar hat ein größeres Haus, die Hecke beim Nachbarn ist schöner grün, der Rasen ist besser. Du siehst das Haar in der Suppe. Immer das Gefühl, reicht nicht, reicht nicht. Diese innere Antreiber, die einen dann da so wie ein Schwein in diesem Fall verarschen. Dieser innere Antreiber hat ja auch etwas Positives, dass man zum Beispiel sehr gründlich ist, ein hohes Durchhaltevermögen hat, eine sehr hohe Ausdauer. Man definiert sich vielleicht über die Anzahl der Termine in meinem Terminkalender. Von nichts kommt nichts. Man bekommt nichts geschenkt. Und der Satz auf Schwäbisch könnte vielleicht so heißen, schaffe, schaffe, Häusle baue. So heißt es da vielleicht im Schwabenländle. Eins nach dem anderen hochziehen, am besten fünf auf einmal zu haben. Und wenn andere Menschen mehr Anerkennung erhalten, dann versuchen sie durch noch höhere Leistung den Unterschied vom Konkurrenten wieder wettzumachen. Das kann einen richtig in eine Krise hineinführen, wo man immer mehr leisten muss, immer mehr ackert. Und am Ende man eine Erschöpfungsdepression erleidet in vielen Fällen. Und in der negativen Weise ist es halt eben auch so, dass immer die Frage ist, was mein Motiv dabei eigentlich ist. Warum mache ich das? Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, gute Leistung zu bringen. Ihr lieben Jugendlichen, in der Schule eine gute Leistung zu bringen, kann man aushalten, oder? Also ist grundsätzlich okay. Also eine 5 ist, ja, blöd. Also, und wenn man eine gute Leistung bringt, darf man sich auch freuen. Aber wenn die Angst mitschwingt, wenn die Angst, dass ich keine gute Leistung bringe, der Zweifel an meiner eigenen Leistungsfähigkeit dazu führen, dass ich mich noch mehr anstrenge, noch mehr anstrenge, noch mehr anstrenge und ich am Ende total kaputt bin, dann ist das schlimm. Dann besteht die Gefahr von einem Burnout, wie wir das Neudeutsch so schön sagen. Zu Beginn können solche Menschen unglaublich aktiv sein, alles Mögliche reißen. Und am Ende sind sie erschöpft. Auch im christlichen Bereich gibt es sowas. Der Lieblingsvers von Christen, die von so einem inneren Antreiber betroffen sind, der steht in Sprüche 6. Nimm dir ein Beispiel an der Ameise, du Faulpelz. Lerne von ihr und werde weise. Ackern, ackern, ackern. Solche Lieblingsbibelverse hat man dann. Der innere Antreiber strengt dich an, projiziert auf den Gott im Himmel, kann einen dazu treiben, dass man meint, man muss alles Mögliche machen. In der Gemeinde, für den Herrn und am besten bis zur Selbstaufgabe, zur Selbsterschöpfung. Und man merkt gar nicht, dass man in innere Getriebenheit hineinkommt, was mit Gott gar nichts mehr zu tun hat. Man versucht nur noch Gott zu gefallen über das eigene Tun. Und ich habe Gemeinden erlebt und war teilweise selber davon betroffen, wo die Leute, die ganz viel geleistet haben in Gemeinde, ganz viel Anerkennung bekommen haben. Und Leute, die nur da waren, sind teilweise gar nicht wahrgenommen worden. Und ich möchte uns an der Stelle auch sensibilisieren, dass wir einander wahrnehmen, nur weil er hier ist. Es ist schön, dass du da bist. Und wenn du dich hier einbringst, ist das auch okay. Aber das macht dich nicht wertvoller. Bei uns gibt es keine Abzeichen für eine Stunde Gemeindedienst oder solche Sachen, sondern lass uns da auch sehr sensibel sein, dass wir nicht auch unbewusst in solche Dinge hineingeraten, wo der eine, der ganz viel macht, ja, immer mehr Anerkennung bekommt, als derjenige, der nichts tut. Und ich wünsche manchmal Christen, dass sie zunächst auch nochmal wieder einen Schritt zurück tun und nochmal wieder so richtige Atheisten werden, wenn sie so ein Gottesbild haben. Weil das mit Gott nichts zu tun hat. Gott ist so nicht. Ich werde da noch drauf eingehen. Und die ganz große Gefahr ist, wer versucht, Lob und Anerkennung durch Leistung bei Gott zu erwirken. Weißt du, warum Gott dich liebt? Weißt du, warum du von Gott wertgeschätzt wirst? Wenn du jetzt innerlich auf deine ganzen guten Taten schielst oder vielleicht dich schlecht fühlst, weil du nicht alles gute Taten vorzuweisen hast, dann ist das heute ein Thema. Ich möchte mit euch zwei Aspekte aus der Bibel mir anschauen. Einmal aus dem 1. Mose und dann noch ein neutestamentlicher Text. 1. Mose 1, Vers 26, fortfolgende, heißt es, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Ich muss mal kurz Wasser trinken. Sonst herrsche ich hier gleich nicht mehr. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Danach betrachtet Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war, und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Gott hat seine Schöpfung vollendet. Dann geht's weiter. Wenn man dann die Bibel umschlägt, nächste Seite, Kapitel 2. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Was will ich damit sagen? Wenn wir uns das mal vor Augen führen, Gott schafft eine wunderbare Schöpfung. Am Ende setzt er den Menschen in die Schöpfung hinein. Und das Erste, was der Mensch erlebt, ist nicht, streng dich an. Ein Tag frei. Das Erste, was der Mensch erlebt, ist ein Tag frei mit Gott. Beziehung zu Gott haben, die Natur genießen. Stopp, nicht gleich ackern, sondern der erste Tag, den Adam erlebt, ist frei. Chillen, wie ihr als Jugendliche sagt. Ja? Ein Tag frei. Und aus dieser Begebenheit heraus wird auch dann bei Mose das Gebot abgeleitet, wo es dann heißt, denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist der Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne, deine Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn für heilig erklärt. Gott wollte nie, dass wir zu einem Arbeitstier werden. Gott hat selbst einen Rhythmus vorgelebt und uns mitgegeben von Anspannung und Entspannung. Und nicht permanent, streng dich an, streng dich an, streng dich an. Sondern wir brauchen diese Phasen, wo wir innerlich mal relaxen können. Und Gott hat hier das dritte Mal in der Schöpfung etwas gesegnet. Segen bedeutet, vorher hat er die Vögel und die Meerestiere gesegnet und dann auch den Menschen. Und hier segnet Gott den dritten Tag. Und Segen bedeutet immer Kraft und Fruchtbarkeit. Dieser eine Tag ist uns gegeben, damit wir neue Kraft bekommen. Damit das, was wir in den restlichen 6 Tagen tun, auch gelingen kann. Wenn ich das nicht einhalte, und das sage ich mir ehrlich gesagt selber, das fällt mir schwer, manchmal den freien Tag hinzubekommen, aber wenn ich das nicht einhalte, dann sage ich damit indirekt, Gott, irgendwie was hast du falsch gemacht. Für alle anderen gilt das, aber für mich nicht. Ich brauche deine Ordnung nicht. Und ich sagte, nein, lass dich ermutigen heute nochmal, dass Gott selber geruht hat und dass du selber auch ausruhen darfst. Und dass du auch da deine eigenen Grenzen, auch das unfertige Tagwerk mal liegen lassen darfst. Und dann sagst Gott, danke, dieser Tag heute ist Zeit mit meinen Geschwistern. Ist Zeit mit dir, vor dir zu sein, dich anzubeten. Dieser Tag ist dafür da, damit wir neue Kraft bekommen und das Herz Gottes berühren können. Wenn wir jetzt nochmal uns die Frage stellen, warum werde ich von Gott geliebt? Und was hat das mit meiner Anstrengung zu tun? Möchte ich euch eine Geschichte vorlesen aus Matthäus 20 in Auszügen. Vers 1 bis 16 in Auszügen. Da sagt Jesus, denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Gutes, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tageslohn und schickte sie an die Arbeit. Und dann ging er um 9 Uhr nochmal morgens hin, Vers 5, am Mittag, also um 12 und dann noch einmal nachmittags gegen 3 Uhr tat er dasselbe. Immer wieder geht der Besitzer von dem Weinberg auf den Markt. Das war damals so üblich, dass man hingegangen ist. Die Tagelöhner standen dort. Komm, du auch noch mit. Du hast auch noch keine Arbeit, komm mit in meinen Weinberg. Da gibt es noch was zu tun. Die Weinernte muss eingefahren werden. Und um 5 Uhr abends ging er noch einmal in die Stadt und sah immer noch ein paar Leute herumstehen. Als die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn. Also hier ist die Situation, die am Ende des Tages wird abgerechnet. Da gibt es einige, die sind morgens um 6 Uhr angefangen. Einige sind um 9 Uhr, haben dann weitergemacht. Und einige mittags und einige nachmittags und einige nur eine Stunde gearbeitet. Und dann kriegen die alle den gleichen Lohn, wie es dann hier heißt. Als die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden. Ist ja logisch, die haben den ganzen Tag gearbeitet. Da sind Leute, die haben nur eine Stunde gemacht. Aber sie erhielten alle einen Tageslohn. Als sie ihr Geld bekamen, beschwerten sie sich. Natürlich die Leute, die morgens angefangen haben, um 6. Stell dir das mal vor, du ackerst morgens um 6, der andere kommt um 17 Uhr dazu, gähnt noch, reißt sich noch den Mittagsschlaf aus den Augen. Und du hast schon Schwielen an den Händen, schwitzt wie so ein Genau, und der kriegt genau das gleiche Geld. Ist ja unfassbar. Und dann beschweren die sich und dann fangen die an, mit diesem Weinbergbesitzer zu diskutieren. Und da sagt er in Vers 14, der Weinbergbesitzer sagt zu den Leuten, die sich beschweren, nimm dein Geld und gib dich zufrieden, ich will aber diesen letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Eine Geschichte, die man unglaublich weit auslegen könnte, aber ich möchte sie heute auf unser Thema übertragen. Da, wenn wir in unserem Inneren vielleicht denken, ich muss bei Gott etwas leisten, um von ihm Lob und Anerkennung zu bekommen. Klar ist ja, dass in diesem Gleichnis der Besitzer für Gott steht. Und die Arbeiter, das sind die Menschen, die für Gott arbeiten. die Bezahlung, das ist natürlich eine Anerkennung für die Leistung, und die war auch vorher abgemacht. Streng dich an. Wenn das der innere Antreiber war, den diese Leute angetrieben hat, wenn das die innere Haltung war, streng dich an, kriege ich am Abend ordentlich Geld. Und wenn ich mich mehr anstrenge als die anderen, kriege ich auch mehr. Dann merken sie, dass bei Gott ein ganz anderes System gilt, um Anerkennung auszudrücken. Gott liebt uns nicht wegen unserer Leistung, so sehr wir uns auch anstrengen. Er liebt uns einfach, weil wir da sind. Egal, ob wir viel oder wenig leisten können. Ihr Lieben, ich habe das Beispiel gehört von einer alten Nonne, die auf ihrem Sterbebett lag und noch gestrahlt hat. Und der Mensch, der sie besucht hat, hat sie gefragt, wieso kannst du jetzt noch so gut drauf sein? Und die Frau hat gesagt, ich kann jetzt noch für Gott atmen. Es kommt nicht darauf an, wie viel du leistest. Es kommt nur darauf an, wo du bist, in welchem Weinberg du arbeiten darfst. Entscheidend ist nicht, was du leistest, sondern wo du bist. Wer ist dein Herr? Und wenn du bei Gott früh morgens schon dabei sein darfst, dann ist es der wunderbarste Herr, den du haben kannst. Der dich nicht einfach nur ausnimmt, sondern du bist an dem Ort, wo du Wertschätzung, Anerkennung, Lob schon in der Frühe des Morgens erleben darfst und sicher sein darfst, am Ende des Tages werde ich einen gerechten Lohn bekommen, weil ich einen gerechten Weinbergbesitzer habe in diesem Bild. Und es kommt ja da sowieso nicht darauf an, was wir leisten im Reich Gottes. Dass wir überhaupt hinein dürfen, das Reich Gottes ist Geschenk. Das ist schon Gnade. Und jeder darf kommen. Und es kommt nicht auf die Tat an. Und ich möchte dich einfach ermutigen, heute in dieser Predigt, dass mit diesen beiden Gedanken aus Gottes Wort, dass du dir bewusst machst, dass dein menschlicher Bauplan vorsieht, dass du neben der Anstrengung auch Ruhe brauchst und nicht permanent streng dich an. Und in allem bist du maximal geliebt, sowohl in der Ruhe als auch in der Anstrengung. In allem bist du maximal geliebt, in der Ruhe und in der Anstrengung. Und es ist nicht so, dass wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir uns von Gott berühren lassen, von seinem Herzen berühren lassen, dass wir dann tatenlos bleiben. Ich möchte noch verweisen auf Paulus, der von sich selber gesagt hat, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Paulus hat gewusst, wenn ich hier was tue, selbst das ist geschenkt. Wenn ich hier eine Chance habe, das Evangelium weiterzusagen, in Wort und Tat, dann ist das ein Geschenk. Dann darf ich mich von Gottes Liebe permanent füllen lassen, in den Alltag hineingehen, die Werke vollbringen, die Gott für mich vorbereitet hat. Und selbst das ist geschenkt. Und dann kann ich vielleicht mit einer anderen Kraft, mit einer anderen Motivation in meinen Alltag hineingehen, nicht mit der Angst, ich muss etwas leisten für den Herrn, sondern sagen, Gott, danke, dass du mich mit deiner Liebe füllst. Gott, danke, dass du mir vergeben hast, dass du mein Herz füllst und dass ich jetzt in die kommende Zeit hineingehen darf, in den Alltag hineingehen darf, in meine Nachbarschaft hineingehen darf, in meinen Arbeitsplatz gehen darf und dass ich dort das tun darf, was du für mich vorbereitet hast. Und das ist geschenkt. Paulus hat das verstanden. Es kommt nicht darauf an, was ich leiste, sondern es kommt darauf an, wer ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt er. Wer bist denn du? Du bist maximal geliebt. Du darfst Kind Gottes sein, wenn du das möchtest. Durch das, was Jesus für dich getan hat. Und du darfst dann auch dein Denken entsprechend verändern. Auch in Bezug auf diesen inneren Antreiber. Ich darf an der Arbeit Freude haben. Aber ich brauche mich davon nicht kaputt machen lassen. Ich darf auch Ruhe genießen. Ich darf auch etwas mit Gelassenheit tun, in dem Wissen und in dem Vertrauen, dass alle Wege, die vor mir liegen, Wege sind, die Gott vorbereitet hat für mich. Ihr Lieben, das ist ein Bewusstsein, was Paulus auch an einer Stelle seinen Zuhörern mitgibt. Alles, was du tust, ist von Gott vorbereitet. Schau doch mal mit Gottes Möglichkeiten in deine Umgebung hinein. Und dann tu die Werke, die er denn für dich vorbereitet hat. Ermutige jemanden. Bete für jemanden. Sprich mit jemandem über seine Situation, wenn er das möchte. Geh für jemanden einkaufen. Besuch den Kranken. Geh ins Gefängnis. Geh zu den Sterbenden. Und sei dort, wo Christus wäre. Aber lass es aus der Gnade Gottes geschehen. Und er wird dir dann die Hände füllen für das, was du brauchst. Und du darfst auch fröhlich deine Grenzen akzeptieren. Es gibt einen anderen Retter. Du brauchst diese Welt nicht retten. Und auch im Umgang miteinander, dieser innere Antreiber, streng dich an. Wie oft sagen wir das zu unseren Kindern vielleicht? Oder sagen uns das in der Gemeinde unbewusst? Hey Mann, streng dich ein bisschen mehr an. Leiste doch noch mal ein bisschen mehr. Dass wir aufpassen, dass wir den Maßstab, den wir an uns selber anlegen, nicht eins zu eins auf andere übertragen. Natürlich müssen wir über Erwartungen sprechen. Und die müssen wir miteinander abklären. Aber nicht, dass wir uns gegenseitig in so einem negativen Denken anspornen. Und lass uns darauf vertrauen, dass Gott einem jeden sein Maß zuteilt. Jeder hat ein besonderes Maß an Gnade von Gott bekommen. Ihr Lieben, wir wollen eine Gemeinde werden und sein, wo Christus das Zentrum ist. Wir glauben, dass Jesus seine Herrschaft aufrichtet im Leben von uns als Gemeinde. Wir glauben, dass Jesus seine Herrschaft aufrichten möchte in deinem persönlichen Leben, in dieser Stadt, dass Gott ein Interesse an uns hat. Lasst uns versuchen, unser Denken immer wieder auf Christus hin auszurichten, auch wenn wir diese Dinge vor Augen haben, was uns vielleicht innerlich antreibt, was uns zu einer inneren Lebensregel geworden ist, die uns möglicherweise kaputt macht. Und zum Kreuz kommen und sagen, Jesus, danke, dass ich das nicht permanent mich davon rumtreiben lassen muss. Dass ich auch zur Ruhe kommen darf. Dass ich auch auf deine Gnade vertrauen darf und nicht alles aus eigener Kraft schaffen muss. Und dass wir nicht zu solchen Arbeitstieren werden, auch in der Gemeinde nicht. Ihr Lieben, ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich möchte jetzt noch beten. Und ich möchte auch einladen, wenn jemand hier ist, der sagt, ich habe immer geglaubt, ich muss mich anstrengen, um bei Gott anzukommen. Es kommt irgendwie auf mich an. Wenn du das für dich geglaubt hast und heute gehört hast, ich darf zu Gott kommen, einfach als Geschenk, aus Gnade, und ich möchte das tun, dann möchte ich dich einladen, dass du heute einen ersten Schritt tust auf Jesus hin und dass du sagst, ich möchte mein Leben dir anvertrauen, Gott, weil ich verstanden habe, dass ich zu dir einfach kommen darf als Geschenk. Dass du mir Vergebung schenkst, dass du mir neues Leben schenkst, dass du mir Wege vorbereiten wirst, in denen ich dann gehen kann. Ich möchte dich einladen, zu Christus zu kommen, indem du nachher gleich kurz deine Hand hebst und dann werde ich für dich beten. Ein Gebet, das wir dann auch laut zusammen beten werden. Es wird nichts Peinliches passieren mit dir, aber ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Darauf wartet Gott. Gott wird nicht einfach in dein Leben einbrechen und du wirst gar nicht wissen, was passiert ist, sondern er steht vor der Tür und er fragt dich, darf ich reinkommen in dein Herz? So macht Jesus das. Er überfällt uns nicht, er nimmt nicht Gewalt über unser Leben, sondern er fragt, darf ich dein Leben, in deinem Leben auf dem Thron sitzen, weil das das Beste ist für dich. Ich bitte euch einfach, dass ihr eure Augen schließt und ich möchte zunächst einmal beten für das Anliegen dieses Gottesdienstes, aber dann auch für die Menschen, die sich für Jesus entscheiden möchten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns erneuerst, dass du auch unser Denken erneuerst und dass da, wo innere Antreiber uns das Leben schwer machen und wir manchmal wie die Sau durchs Dorf getrieben werden, dass wir manchmal einfach nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, dass wir bei dir einen Gott haben, wo wir zur Ruhe kommen können. Du hast gesagt, dass dein Joch nicht schwer ist, und dein Joch ist leicht. Jesus, wir danken dir, dass wir bei dir zur Ruhe kommen können. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns Gnade gibst dabei, dass wir unser Denken auf Christus hin ausrichten und uns erneuern lassen Und dass wir dann neu gekräftigt und neu gestärkt in die kommende Woche gehen und dort diese Perspektive deines Reiches ja leben können, dass wir ein Segen sein können für die Menschen um uns herum. Heiliger Geist, und ich bete, dass du jetzt die Menschen, die vielleicht heute da sind, die du heute ansprechen möchtest, dass du Mut schenkst, einen Schritt auf Christus hinzugehen, den ersten Schritt vielleicht. Und ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der sagt, ich möchte das heute das erste Mal tun, möchte meine Hand heben, dann möchte ich für dich beten, wenn du sagst, du bist heute das erste Mal da vielleicht oder das zweite Mal oder vielleicht auch das 50. Mal und ich möchte das festmachen, ich möchte Christus mein Leben übereignen, möchte mein Herz öffnen für ihn, dann bitte ich dich ganz kurz, die Hand zu heben. Okay, vielen Dank. Dann lass uns mit diesen kostbaren Geschwistern jetzt folgendes Gebet beten. Es ist Freude im Himmel darüber, dass ihr für Jesus entschieden habt, dass er in eurem Leben auf dem Thron sein darf. Wir freuen uns darüber und im Himmel ist Freude, das dürft ihr Jugendlichen, habt es vorhin vorgemacht, macht es einmal vor, wir machen es nach. Dankeschön. Und jetzt lasst uns zusammen beten, dieses Gebet, wo wir Jesus unser Leben übergeben. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Wer möchte, darf nachher auf diejenigen mit dem, wir haben Seelsorger bei uns in der Gemeinde, die sind heute das erste Mal erkennbar in unserer Gemeinde, indem sie ein Schild tragen, ein gelbes Schild, da steht der Name drauf und Seelsorgeteam und ihr dürft einen von diesen Menschen euch nachher greifen und mit denen zusammen beten und das nochmal festmachen und die werden euch dann auch einen Schritt weiterhelfen oder ihr dürft auf mich zukommen und jetzt wollen wir noch zusammen Lobpreis machen.